Quo vadis, deutsche Automobilindustrie? Werden wir in 5 oder 10 Jahren überhaupt noch eine solche haben? Darüber sprechen wir heute in der neuen Folge.
Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Jessica Reichelt, grüße dich.
Hallo Jerome, spannendes Thema hast du rausgesucht.
Michael Scheinberg ist auch dabei, grüß dich.
Moin Moin aus dem Norden von Deutschland.
Und Wolfgang Paul aus der Mitte von Deutschland, grüß dich.
Richtig, in der Nähe von Köln.
Ah, okay. Grüß dich. Ja, das ist schon ziemlich mittig. Ich aus dem Süden, Jessica ebenfalls aus dem Süden. Was uns noch fehlt, ist vielleicht der Osten, aber ja, das lösen wir vielleicht auch irgendwann, das Problem. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal muss ich auch dazu sagen, wann wir sie aufzeichnen. Wir zeichnen am Freitag, den 6. Dezember auf. Warum sage ich das? Weil eben diese Folge erst in 1,5 Wochen ausgestrahlt wird und da kann sich ja in der deutschen Automobilindustrie einiges tun. Könnte ja sein, dass da BMW sagt, wir schließen alle Werke oder Mercedes sagt, wir werden jetzt von den Chinesen übernommen oder. Wir sprechen heute über die deutsche Automobilindustrie und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ich das sehe im Fernsehen, dass die Menschen von VW jetzt im Moment um ihren Arbeitsplatz kämpfen. Da drücke ich übrigens ganz feste die Daumen, dass die verzweifelt sind teilweise, dass Werke geschlossen werden sollen, dass Gehälter gekürzt werden sollen und so weiter. Dann sitze ich so vor dem Fernseher und denke mir so, Mann, das habe ich doch schon vor 10 Jahren kommen sehen. Und ich bin ja jetzt kein Automobilspezialist. Ich arbeite weder in dieser Automobilindustrie, noch habe ich jemals da gearbeitet. Trotzdem habe ich für mich gewusst, also wenn sie so weitermachen, wird es in 10 Jahren spätestens oder früher oder später Probleme geben. Es ist so ein Gefühl von, ich habe es euch doch gesagt, Michael.
Aber ich glaube, wir müssen da noch weiter zurückdenken. Ich glaube, wir müssen da mittlerweile 20 Jahre zurückdenken, weil vor 20 Jahren haben die Chinesen angefangen, sich die Rohstoffe für Akkuproduktion zu sichern. Und da hat noch gar keiner in der deutschen Automobilindustrie darüber nachgedacht, dass das wirklich der Trend der Zukunft ist. Und ja, die Streiks beobachte ich natürlich auch, aber man muss das mal mit zweierlei Augen sehen. Zum einen hat das Management von VW vor vielen Jahren die falschen Entscheidungen getroffen. Jetzt haben sie diese Entscheidung, erkannt, dass die nicht richtig waren und fangen jetzt an zu revidieren. Jetzt sagt die Gewerkschaft wieder, das geht ja gar nicht, wir müssen das anders machen. Also ich bin kein Gewerkschaftsfreund, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite ist es doch so, das Management von heute muss doch schauen, dass der Laden mit den möglichst vielen Arbeitsplätzen in irgendeiner Art und Weise erhalten bleibt. Und wenn man das jetzt Ganze aus unternehmerischer Sicht mal betrachtet, dann kann es doch gar nicht anders gehen, als irgendwelche Restrukturierungsmaßnahmen durchzuführen. Da hilft es doch nichts, wenn die Gewerkschaften jetzt auch noch streiken und versuchen, das Bestmögliche für die Arbeitnehmer rauszuhauen. Man muss aber hier beide Seiten betrachten. Ja, der Arbeitnehmer hat natürlich Angst um seinen Arbeitsplatz, aber er ist immer abhängig von dem Management. So wie meine Mitarbeiter abhängig sind von meinen Entscheidungen. Wenn ich falsche Entscheidungen treffe, dann hat das böse Folgen. Und auch ich bin nur ein Mensch und auch nur das Management ist nur ein Mensch. Also sind nur Menschen. Die können falsche Entscheidungen treffen. Und der Diesel und der Benziner ist halt das gewinnbringende Auto oder Produkt der deutschen Automobilindustrie. Jetzt haben sie versucht, mit viel Lobbyismus das viele Jahre irgendwie aufrechtzuerhalten. Hätten niemals für möglich gehalten, dass die Chinesen so schnell lernen. Und Tesla, wir wissen alle, wie VW Tesla vor ein paar Jahren noch belächelt hat. Und jetzt auf einmal ist es ganz anders. Das sind Fehlentscheidungen des Management gewesen. Aber jetzt müssen Sie doch schauen, dass irgendwo der Laden am Laufen bleibt. Fakt ist, das wird Arbeitsplätze kosten. Ich kann da teilweise die Gewerkschaften nicht verstehen, die jetzt im Grunde dem Management Vorschläge machen, wie sie den Laden zu führen haben. Denn das Management muss am Ende des Tages dafür gerade stehen, wenn die ganze Chose irgendwann in die Insolvenz geht. Also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ja, es sind Fehler gemacht worden, jetzt muss man umdenken, aber wir wissen alle, deutsche Elektroautos sind einfach langweilig, zum größten Teil. Und die Chinesen sind uns weit, weit voraus. Bevor es Tesla gab, da kannten wir kein Dock-Mode oder kein Vorheizen der Autos oder diese tolle Software. Das alles gab es nicht. Das sind Innovationen, die Menschen vorher gar nicht kannten. Und jetzt gibt es sie und die Deutschen hängen halt hinterher. Wir sind das Autoland schlechthin, aber wir sind schon, glaube ich, mehr seit 10 Jahren auf dem absteigenden Ast. Das ist meine Meinung dazu.
Was mich wirklich ärgert, ist diese, du sprichst ja vom Management und du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, das Management hat Fehler gemacht und für die Korrektur muss man jetzt eben durchgreifen und das geht natürlich unter anderem auf Kosten der Arbeitsplätze. Klar, man muss umstrukturieren, um diese Firma als Ganzes zu retten und dann hilft es, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht, wenn man jetzt Lohnerhöhungen an die Mitarbeiter gibt oder sie um jeden Preis hält und dann am Schluss geht die ganze Firma baden. Was ich aber nicht verstehe und da möchte ich dir gerne widersprechen ist, also das Management macht, finde ich, schon seit vielen Jahren, jetzt nehmen wir mal konkret VW, ziemlichen Mist. Das ist ja losgegangen mit dem Dieselskandal, da hat man viel Geld nicht investiert in Elektromobilität, damals hätte man das tun sollen, hat man damals nicht. Was mich aber noch mehr ärgert, ist die Tatsache, dass ich glaube 4,5 Milliarden Euro an Dividende ausgegeben worden sind, noch vor ein paar Monaten, dass die Löhne der Manager, die ja diese schlechten Entscheidungen getroffen haben, erhöht worden sind und gleichzeitig jetzt diese 4,5 Milliarden ganz massiv fehlen, um eben diesen Umbau, den du ja gerade angesprochen hast, zu finanzieren. Und das sind Dinge, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, wo ich wirklich sage, also bei dieser Arroganz, die die an den Tag legen, und du hast die Arroganz ja auch schon angesprochen, na, so wie sie über Tesla gesprochen haben, und da ist VW ja nicht alleine, Mercedes hatte Aktien an Tesla, die haben sie verkauft für ein Appel und ein Ei, waren damals ganz stolz, weil sie damit Gewinn gemacht haben. Heute könnten sie ihre komplette Firma damit sanieren, mit den Aktien, die sie damals verkauft haben. Also auch eine Fehlentscheidung, gut, da kann man vielleicht noch sagen, hat man nicht kommen sehen. Aber ich habe ja auch mit verschiedenen Managern auch gesprochen, von Smart zum Beispiel, wo ich damals gesagt habe, Mensch, warum baut ihr den Smart denn nicht mit einem Elektromotor? Den gab es damals noch nicht. Ne? Ja, nee, und oh, das ist ja nicht die Zukunft. Und ich weiß nicht mehr, was sie genau gesagt haben. Ich habe sie damals übrigens für diesen Podcast interviewt, schon viele Jahre her, wo ich mir für mich gedacht habe, sag mal, warum versteht ihr denn nicht, dass es in die Richtung Elektromobilität geht? Und das ist das, was ich nicht verstehe. Denn der Job, der Hauptjob eines Managers ist in meinen Augen, oder einer der Hauptjobs, ist zu überlegen, kann ich dieses Produkt, was ich heute verkaufe, kann ich das auch in 10 Jahren noch verkaufen?
Ja, das ist das eine, aber du musst ja auch den Aktionären gerecht werden. Also das ist ja viel, viel größer, als du es jetzt aufziehst. Shareholder Rally ist ja im Grunde genommen, am Ende des Tages musst du allen gerecht werden. Du musst der Gewerkschaft gerecht werden, du musst den Aktionären gerecht werden, du musst der Mitarbeitern gerecht werden und wahrscheinlich auch noch vielen Zulieferern und alles, was
damit anhängt. Und der Politik bei VW, die ja auch mit drin hängt.
Und das kommt auch noch dazu. Mhm. Und ich glaube, am Ende des Tages ist allen klar, dass die Fehler gemacht haben. Die haben jetzt mit Walter Röhrl zum Beispiel, Mann, was hat der gegen die Elektromobilität gehetzt? Und das macht er heute noch. Nur ein Auto, was Benzin verbrennt, hat eine Seele und was weiß ich nicht alles. Dass das alles Blödsinn ist. Ja, da sind Fehler gemacht worden. Aber am Ende des Tages muss der Laden ja irgendwie weiterlaufen. Wie er weiterläuft, wissen wir alle nicht. Aber ich glaube, dass diese ganze Gewerkschaftskram das so dermaßen verkompliziert, dass da am Ende nichts Gutes bei rumkommt. Und ich weiß nicht, wenn du keine Dividende ausschütten würdest, wie würden die Aktionäre dastehen? Die würden die Aktien verkaufen, was auch wiederum schlecht für VW ist. Ich möchte auch nicht an der Spitze eines Bundeskanzlers oder des Ministers stehen, weil du hast immer eine Gruppe, einer Gesellschaft, der du auf die Füße trittst. Und welche Gruppe brauchst du jetzt am dringendsten, um zu überleben? Und so musst du versuchen, allen zu gerecht werden. Ich versuche es ja schon, ich vergleiche das immer mit einem Ruderboot. Du hast 30 Leute in einem Ruderboot und du hast ein bestimmtes Ziel. Und 30 Leute musst du jetzt unter einem Hut kriegen. Die einen wollen schnell nach Hause in die rechte Richtung, die nächsten wollen zu ihrer Freundin in die linke Richtung, dann wollen noch ein paar zum Sport geradeaus und ein paar müssen unbedingt essen gehen, dann musst du noch ein Stück zurückrudern. Und um die jetzt alle unter einem Hut zu kriegen, ist sowas von schwierig. Ich habe ja schon Probleme mit knapp 60 Mann, das auf die Reihe zu kriegen. Wie soll das mit der Bundesrepublik Deutschland sein, beziehungsweise mit einem Unternehmen, was zigtausende von Mitarbeitern hat. Deswegen finde ich immer ganz gefährlich, also noch ein Beispiel, die Weltmeisterschaft, da spielen die besten Menschen der Welt Fußball und dickbäuchige, biertrinkende Männer versuchen, den Trainer zu spielen. Also da kocht mir das Blut in den Adern, dass die sich überhaupt ein Urteil darüber erlauben. Und so ist es doch am Ende auch bei dem Vorstand und bei den Managern. Die werden sicherlich Fehler gemacht haben. Und es ist ja in der heutigen Zeit so, dass im Grunde genommen, wenn das ein inhabergeführtes Unternehmen wäre, dann würde das viel weiter über den Tellerrand gucken. Dann würden die viel weiter schauen, wie entwickelt sich das Unternehmen, das, was du gerade gesagt hast. Wie sieht es in 10 Jahren aus? Aber hier sind sie doch am Ende des Tages nur dafür zuständig, dass die Dividenden ausgezahlt werden und dass sie am Ende des Tages den Aktionären gerecht werden, weil die finanzieren unter anderem den Laden mit den Verkäufen in China und so weiter. Und jetzt kam alles auf einmal. Und der Lobbyismus hat da nicht mehr geholfen. Das ist so meine grobe Meinung dazu.
Aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass einige Probleme auch hausgemacht sind durch die Politik, beispielsweise mit Abschaffung der Prämie. Die Elektromobilität ist deutlich unattraktiver geworden, seit es die Prämie nicht mehr gibt.
Ja, natürlich. Aber in was für einer Situation
hat sich... Und das war halt kein Manager.
Ja, natürlich. Aber in was für einer Situation... Also den Habeck will ich nun wirklich nicht in Schutz nehmen. Aber in was für einer Situation haben die sich alle befunden? Irgendein Tod muss man sterben. Und die Entscheidung, die du triffst...
Ja, aber dann doch den fossilen Tod.
Ich glaube, da muss man das große Ganze sehen. Das große Ganze... haben die Minister zusammengesessen und haben gesagt, sie müssen jetzt Entscheidungen treffen. Irgendwo muss gespart werden. Und am Ende des Tages, wenn jetzt, also vor 5, 6, 7 Jahren konnten wir uns doch wunderbar darüber unterhalten, wie Umweltschutz aussehen kann, wie wir die 1,5 Grad im Grunde irgendwie reduzieren können. Wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, dann wird dieses komplett hinten überfallen. Und das hat der Habeck eben auch irgendwo zu spüren bekommen, dass man sagt, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, wenn wir jetzt irgendwo Geld brauchen, wo fangen wir jetzt an zu sparen? Und dann fängt man an, diesen Dingen an zu sparen, so traurig das ist. Das ist ja nicht, dass ich das gut finde, aber ich habe ein gewisses Verständnis dafür, weil ich einfach auch die Verantwortung für nur 60 Leute habe und jeden Tag immer wieder auf Messerschneide versuche, jedem irgendwo gerecht zu werden. Den Zulieferer, dem Vermieter, dem Mitarbeiter, dem Energie, also jedem. Und das ist derart schwierig, dass ich mir kein Urteil darüber erlauben möchte, wie das ist, ein Minister zu sein. Und ich finde das auch natürlich total dämlich, dass die Prämie abgeschafft worden ist. Aber ich kann es auf der anderen Seite ein bisschen verstehen, auch wenn ich sie gut finde.
Könnte ich gar nicht verstehen, weil ich folge deiner Argumentation.
Michael, wir sind nicht einer Meinung.
Ich folge deiner Argumentation. Aber Michael, wir müssen uns noch eine Frage stellen. Ne? Wenn ich recherchiere mit ein paar Zeilen und dann steht hier irgendwo drin im Netz, 60 Milliarden stecken in der Fossilindustrie als Subvention. So, und wenn ich jetzt ein Minister bin, egal wer das jetzt macht, dann kann er oder auch die Möglichkeit, das umzuschichten und sagen, wir wollen doch in eine bestimmte Richtung, wir wollen doch in erneuerbare Energien, Elektromobilität. Wieso muss das denn im Fossilbereich dann noch bleiben? Wie plausibel ist das denn, wenn ich da eine Förderung wegnehme? Das kann ich dann sauber begründen, aber in der Fossilindustrie, wo die Klima nicht klimazuträglich ist, da gehe ich nicht runter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das andere, ganz am Anfang, ich konnte mich nicht so schnell einschalten, was du sagst, ich stimme dazu. Ich komme in meinen letzten Jahren, bin ich ja im Automobilzuliefererbereich einer sehr großen Firma gewesen. Wir haben Türscharniere gemacht für alle Marken. Da sitze ich in den typischen Betriebsversammlungen und dann sagt unser CEO, also die Scharniere, die sind ja, wir werden ja immer besser. Wir sind jetzt bei 99%, ne, was immer der an Klasse da ausgegeben hat, Qualitätsklasse, Genauigkeit, keine Ahnung, ich weiß es schon gar nicht mehr. Beim nächsten Mal, jetzt sind wir auf 99,2, jetzt sind wir auf 99,5. Ja, aber wir haben keinen Plan B gehabt und so war es auch nachher. Deshalb hat man auch hier Leute in den Zulieferbereich rausgeschmissen, weil man sich an dem Türscharnier aufgehangen hat und gesagt, ich habe keinen Plan B, ich weiß gar nicht, was ich danach mache. Wenn das Türscharnier ausgereizt ist, ist es ausgereizt. Ja, wir haben ja auch diese Automatikdämpfer, die in Tesla verbaut sind, die kamen genau von dem Zulieferer, wo ich gearbeitet habe. Und das ist wieder so einer dieser Merkmale. Es wird so lange rumgefeilt, bis zur 100% Klasse und danach hat man keine Idee, wie das dann weitergehen soll.
Aber das ist auch der Unterschied zu Elon Musk. Elon Musk ist doch im Grunde genommen das beste Beispiel dafür. Jerome, du hast im letzten Podcast das erwähnt, Spaltmaße. Es ist doch wichtig, dass das Gesamtkonzept passt und da guckst du doch nicht mehr auf Spaltmaße. Genau. Innovationen sind hier gefragt. Und wer bringt zurzeit die Innovation? Das sind die Chinesen. Und wir haben versucht, jahrelang diesen Verbrenner aufrechtzuerhalten. Wo du sagst, Wolfgang, es stecken 60 Milliarden in Subventionen in fossilen Energie, genau. Aber es ist doch so, wie lange haben wir die Kohle gefördert? Wird das Gleiche jetzt mit VW passieren? Werden da jetzt Subventionen reingepumpt bis zum geht nicht mehr und versuchen sie die E-Fuels weiter nach vorne zu bringen? Ich glaube, heute, um einen großen Automobilkonzern wie VW irgendwie wieder am Leben zu halten, da hat der Habeck, ich bin kein Habeck-Freund, aber er hat letztens in einer Sendung einen extrem guten Satz gesagt. Denn er sagt, eigentlich geht es doch so nicht weiter. Wie lange wollen wir diese Art von Politik noch weiter betreiben? Bedarf es nicht vielleicht ganz neue Denkarten? Und diese neuen Denkarten könnten einfach mal sein, dass der eine sich in die, Koalitionspartner, sich in die Schuhe des anderen versetzt und auch mal nachgibt, um auf bessere Lösungen zu kommen. Das hat er noch viel weiter ausgeführt. Und das, glaube ich,
ist auch bei der Aber das funktioniert ja nicht in der Politik, ja, leider.
Das ist das Problem. Das funktioniert nicht. Und schon gar nicht mit den engstirnigen Deutschen. Aber ich glaube, wenn man einfach ein Umdenken, also zum Beispiel, dass der deutsche Automobil oder die ein oder anderen aus der Automobilindustrie Voyage Venture mit anderen Firmen eingeht oder. Ich weiß auch nicht, wie die Lösung aussieht. Ich sage ja, 60 Leute vernünftig zu führen, um das Unternehmen in die Gewinnzone zu bringen und am Markt zu halten, ist schon schwierig. Deswegen maße ich mir nicht irgendwelche Vorschläge an, wie es ein VW-Konzern zu machen hat. Aber ich glaube einfach, man muss sich in die Schuhe jedes anderen reinversetzen, vom Zulieferer bis Mitarbeiter bis in die Gewerkschaft. Aber wir sind ein zu hoch produzierendes, also lohnproduzierendes Land. Das kann so nicht funktionieren. Die Energiekosten, die Steuern, das ist dermaßen
hoch. Der Bürokratismus.
Also wisst ihr dann eigentlich, mal eine Frage an euch. Ihr seid, Jerome, außer du jetzt bist jetzt neuerdings ja auch Unternehmer, aber habt ihr eine Ahnung, wie viel von 100 Euro in einer normal laufenden GmbH übrig bleibt? Weißt du das, Jerome?
Ich weiß es, ja. Also ich weiß, was bei uns übrig bleibt.
Weißt du, Wolfgang, hast du eine Ahnung davon?
Nein.
Jessica?
Nee, ich schüttel schon den Kopf.
Also pass auf, ich habe das mal, wir weichen ein bisschen ab vom Thema, aber das ist halt so groß, das Thema. Ich habe in der letzten Betriebsversammlung den Mitarbeitern mal gefragt, 100 Euro, was bleibt da für mich übrig, also für mich das Unternehmen, also als juristische Person, die GmbH, was bleibt für die GmbH da übrig? Und da kam dann, ja, die Hälfte. Okay. mindestens 35%. Und dann habe ich den vorgerechnet und habe gesagt, hey, passt mal auf, von 100 Euro, wir ziehen mal die Löhne ab. Das ist bei einer guten GmbH, die wirklich verdammt gut läuft, sage ich mal 40%. Bei mir sind sogar 48% zurzeit. Dann hast du Energiekosten, du hast Materialkosten, du hast Mieten, du hast Nebenkosten, du hast Steuern, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, du hast Versicherungen. Falls mal ein Tesla von der Hebebühne fällt, da musst du auch gut versichert sein.
Das passiert doch nicht. Sowas kriegt doch niemand hin.
Und am Ende des Tages, wenn du 5 Euro von 100 Euro übrig hast, dann hast du ein sauberes, gutes Betriebsergebnis. Gute GmbHs schaffen 10%, aber 5%, da bist du bei den Banken, dann hast du schon eine gute Bonität. Und ich glaube einfach, in einer GmbH mit 60 Personen ist das schon so schwer. Und ich glaube, dass die VW-Leute jetzt alle und die BMW-Leute und alle, wie sie da sind, ganz schön am Schwitzen sind, weil sie eben vor 20 Jahren nicht aufgepasst haben und jeder nur immer diese 5 Jahre im Blick hatte. Ich muss für 5 Jahre meine Aktionäre zufriedenstellen, ich muss die Löhne zahlen, aber ich muss auch die Aktionäre. Und ich glaube, wenn dieser Laden, und das geht natürlich nicht in der heutigen Zeit, aber wenn dieser Laden Inhaber geführt wäre, ja, guck der Wirt an. Wirt ist Inhaber geführt. Die stehen ganz anders da. Ich weiß nicht, wer von euch Wirt kennt, aber Schrauben und alles.
Das war uns nicht weit
kennt
weg.
Man. Ja, siehst du? Und das ist ein Inhaber. Elon Musk ist auch Inhaber gefühlt von Tesla, von SpaceX und Co. Das ist schon ein Unterschied, auch wenn du dann an der Börse gehandelt wirst. Aber ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Ja, ich habe heute einen großen Redeanteil, aber Jerome wusste das schon, dass das Thema...
Ja, das ist auch okay. Ja, ich muss ja immer derjenige sein, der am meisten quatscht. Aber ich hab dann doch die eine oder andere Frage. Und zwar gehen wir nochmal zurück auf die weggefallenen Förderungen. Da hieß es ja, okay, von einem Tag auf den anderen, das ist echt übel gelaufen. Die Förderung ist gestrichen. Das war eine Folge des Gerichtsurteils, dass eben das Budget einfach weg war und dann man eben Entscheidung treffen wollte. Wolfgang hat vorhin gesagt, da hätten wir auch andere Sachen streichen können, gehe ich d'accord. Aber wenn ich jetzt mal gucke, was dann passiert ist, dann tatsächlich, also die Förderung ist weggegangen, ein paar sind dann voll drauf reingefallen, die hatten damit gerechnet, ihr Auto schon bestellt, blöd für die. Aber die Preise der Autos, also korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, sind nicht nach oben gegangen. Die sind ungefähr gleich geblieben. Die Autos sind nicht teurer geworden für die Menschen nach dem Wegfall der Förderung.
Ursprünglich war ja auch geplant, dass im Grunde genommen die Automobilhersteller diese Förderung sukzessive übernehmen sollen.
Ja,
genau. Das haben sie ja zum kleinen Teil auch gemacht.
Aber das ist eine. Das andere ist, ich habe schon vor 10, 12, 13 Jahren in diesem Podcast gesagt, als er noch anders hieß, habe ich gesagt, ich verstehe die Problematik, die die Automobilindustrie hat. Das Problematische ist und war damals, dass ein Auto zu bauen ein hochkomplexes Gedöns ist. Du hast viele Zulieferer, du hast viele Steuergeräte drin, du hast, weiß ja geil was alles drin, das weißt du besser als ich, Michael. So, und dann natürlich hinzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt eine neue Software, ja, CARIAD, VW, ja, voll auf die Fresse gefallen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil Tesla das so gemacht hat und die waren ja ganz neu am Markt. Die konnten ja vom weißen Blatt arbeiten. Die haben einen Computer oder zwei oder drei Computer eingebaut in ihr Auto und das war's. Dafür eine Software zu schreiben, ist relativ einfach. Ja, also das ist echt einfach. Wenn du aber wie in einem VW, einem Mercedes oder weiß der Geier welchem Auto 50 Steuergeräte drin hast oder wie viele da drin sind, also sehr, sehr, sehr viel mehr Steuergeräte hast, die alle miteinander arbeiten müssen und die aber von verschiedenen Firmen kommen, die wiederum ihre eigene Software verwenden und so weiter, dann kannst du keine Software mal ebenso implementieren, die so aussieht wie bei Tesla. Man denkt ja immer, das ist doch nicht schwer, das ist ein Computer. Ja, bei Tesla ist es ein oder zwei Computer. Bei VW sind es halt 20 oder 30 Computer und da ist es halt alles kompliziert. Und ich habe damals schon gesagt, man kann nicht von einem Automobilhersteller erwarten, der seit 100 Jahren, so wie Mercedes, Autos baut, von heute auf morgen jetzt in Elektromobilität zu gehen. Ich habe mal mit dem Werkschef von Mercedes gesprochen, der mir sagte, was mache ich eigentlich mit den ganzen Leuten, die bei mir in Stuttgart unter Türkheim die Motoren bauen? Was mache ich dann eigentlich mit denen? Ja, also wo soll ich hin damit? Ja, also das sind so Problematiken. Ich habe damals den Vorschlag gemacht, vor 10, 12 Jahren, in diesem Podcast habe ich gesagt, macht doch einfach Folgendes, Mercedes, VW oder wer auch immer, macht eine neue Automarke, gebt denen ein Werk, gebt denen Entwickler und dann lasst sie einfach mal machen. So wie bei Tesla, von einem weißen Blatt, ohne dass ihr da euch einmischt. Vorgabe ist, macht ein preiswertes deutsches Elektroauto, so wie ihr das euch vorstellt, seid innovativ. Macht neue Wege, geht kurze Wege, also auch was die Hierarchie betrifft und macht einfach Vorbild Tesla nehmen und sagen, wir machen was ganz Neues, unabhängig von dem ganzen anderen Konzern. Das war mein Vorschlag damals und ich glaube, Michael, so dumm ist der nicht.
Nein, der ist nicht dumm. Das Ganze heißt ja am Ende des Tages Disruption. Und du kannst es in vielen Bereichen der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung sehen. Gucken wir uns doch nur mal an, kleine Innenstädte, wo stehen die heutzutage? Und dann kommt, wir beide waren dort, Jerome, dann kommt auf einmal ein Citypark, der auf der Grünwiese baut. Der hat kostenlose überdachte Parkplätze. Der hat alles in einer Mall verankert. 36.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Da kommt eine Innenstadt, wo du für 5 Stunden parken 20 oder 8 oder 15 Euro bezahlst, einfach nicht mit. Die alten Dinosaurier können nicht mithalten mit den Innovationen, die dann von null auf anfangen. Das ist klar. Und das nennt sich Disruption. Das ist ein Prozess. Nun muss man aber versuchen, also zum Beispiel Lübeck Management ist dann halt dafür zuständig, dass die Innenstädte leben, aber auch die Center leben. Wie kriegt man das Ganze nur zusammen? Und das ist so äußerst schwierig. Und deine Idee, die du gebracht hast, die finde ich super. Das wäre eine Lösung gewesen, wo du hättest auf einem weißen Blatt Papier neu anfangen können. Aber womit wird die Kohle verdient? Die Kohle wird mit Verbrennern, Diesel und Benzinern verdient. Und es ist so schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, am Ende des Tages jetzt neue Wege zu gehen und da erstmal ein paar Millionen zu investieren. Wie wäre es möglich gewesen für Elon Musk, ohne eine Starthilfe von 50 Milliarden Euro, ich glaube 50 Milliarden waren das in den USA, die er halt als Darlehen oder Kredit oder wie auch oder Bürgschaft bekommen hat. Guck mal, wie traurig ist es. Jetzt haben wir endlich einen Batteriehersteller in Schleswig-Holstein, ein Northvolt. Und ja, der und geht in wieder. Die Insolvenz. Und wir sind endlich da, dass wir in dem Markt mitmischen wollen. Und das funktioniert wieder nicht. Wir sind halt kein Start-up-Land. Das kannst du sagen, das ist einfach so. Wir sind nicht diejenigen, also wir hatten ja letztens den Podcast mit Lilium. Ja, auch der macht natürlich heftige Verluste. Aber irgendwann kaufen die Chinesen das Konzept wieder auf. Und ob es jetzt der oh Mann, ich komme heute nicht mehr auf die Namen. Dieser schnelle Transfer mit dem Zug, wie heißt der, die Chinesen jetzt haben? Ihr wisst alle, Zuschauer, ja. Wisst ihr es?
Ich habe sogar schon vorher drüber nachgedacht. Der fährt ja in Shanghai. Transrapid, genau. Bei der fährt ja in Shanghai. Ich bin mitgefahren. Tolles Ding.
Ja, und wer baut und baut ihn aus? Chinesen. Wer erfindet die Solarenergie und wer macht Windkraft und wer stoppt dann die Fördergelder? Und ich glaube, das ist das große deutsche Problem. Wir haben die Ingenieure, die das alles entwickeln können. Und am Ende versagen wir auf den letzten Metern und die Chinesen kaufen auf und machen das im großen Stil.
Aber Michael, ich glaube, es ist auch ein Stück dieser Kultur, in die wir ja gerade unsere Generation auch reingewachsen ist. Ne? Die kam erfolgsverwöhnt, das ist immer so gelaufen, das war immer so, das war erfolgsversprechend. Und wir haben ja gesehen, auch auf diese Erfolgsversprechung sind ja auch entsprechend die Werbung, für die Fossilfahrzeuge, die wir ja auch alle gerne gefahren haben. Ich habe gerne diese gefahren, gebe ich ja zu. Ne? Da war ein vernünftiges Auto, hat gut gehalten. Und da hat sich ja auch die Werbung draufgesetzt. Ne? So, das heißt, dieses dogmatische Prinzip des Deutschen, den nicht anders kann, guck mal, wie schwer der sich in Bürokratie, in einem Abschlanken von Bürokratie tut. Wir reden ja schon die ganze Zeit runter. Aber geh mal in irgendeinen Konzern, in eine Firma rein, sag, was habt ihr denn gemacht? Dann werden die alle da stehen und sagen, ja, wir sind gerade dran, mit den Prozessen, die runter zu titrieren. Wir schaffen nicht aus diesen Erfolgsversprechungen quasi rauszukommen. Jetzt kommen neue Denkweisen, jetzt werden wir gefordert, jetzt wird das irgendwann stattfinden. Das Problem ist nur, das habt ihr ja jetzt alle angesprochen, dass wir wahrscheinlich in dieser Zeit von innovativen Außenfirmen wie China und andere Produzenten überholt werden. Und wir werden es sein, die irgendwann dann begriffen haben, und vielleicht ist es auch gut für Deutschland. Manchmal denke ich, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist, dass wir abfallen und dann uns auf eine neue Stärke vielleicht ganz nochmal neu drauf besinnen. Und das alles quasi nochmal neu aufbauen, wie diese Nachkriegszeit, da haben immer Ärmel hoch und wir haben, die Menschen haben da Gas gegeben.
Aber dafür sind wir alle viel, ne? Also dafür, da zähle ich mich jetzt nicht zu und ich glaube, die Zugehörigen diesem Podcast auch nicht, aber ganz ehrlich, ich will jetzt auch keinen auf die Füße treten, aber es ist doch eine Jammerlappengesellschaft geworden. Also ich finde,
du sprichst ja eine Klientel jetzt gerade an. Du sagst, ich spreche keinen an. Es ist ja eine Klientel, über die wir reden. Und wir wissen ja, es ist ja, spielt ja auch keine Rolle, wer es im Einzelnen ist. Aber wir wissen, wir sind genau in dieser Gesellschaft
jetzt gerade gelandet. Aber die Generation, die eben innovativ, die Deutschland wieder aufgebaut hat. Und die Nachgeneration dann, das ist doch heute, ich sag mal, ich finde nicht mal mehr einen Autowäscher. Ich kriege mehrere E-Mails, wo drinnen steht, ja, ich komme am den und den. Und dann kommt er nicht und dann fragst du, warum? Ja, ich habe mir das mal überlegt.
muss er arbeiten.
150 Euro mehr als Bürgergeld. Ich dafür gehe ich doch nicht arbeiten.
Und ich würde gerne noch mal darauf zurückgehen auf meine Idee, die ich ja vor 12, 13 Jahren hatte, wofür ich eigentlich einen Nobelpreis hätte bekommen sollen. Aber die Idee, Wirtschaftsnobelpreis, ruf mal bitte an. Nein, aber diese Idee, die ich damals hatte, die hat ja Mercedes ja eigentlich umgesetzt. Die haben ja damals eine neue Marke gegründet. Ja. Die haben das ja, ich fahre da ja jede Woche dran vorbei bei Smart in Böblingen. Da sieht man das von der Autobahn, die da gerade umgebaut wird. Die haben ja schon mal sowas gemacht. Die haben Geld in die Hand genommen, haben eine komplett neue Firma gegründet, die da für sich hingearbeitet hat, die ein eigenes Werk hatte im Elsass, ja, das sie jetzt auch verkauft haben. Die haben das ja eigentlich gemacht. Hätten sie damals, und die hatten ja auch das Geld dazu. Und Smart hat für die ja nie Geld verdient. Die haben ja da Millionen in den Sand gesetzt für Smart. Deswegen haben sie es ja auch verkauft. Die haben damit kein Geld verdient. Die haben es ja schon mal gemacht. Ich glaube, das Richtige wäre gewesen, damals, als es der Automobil vor 12, 15 Jahren noch richtig gut ging, da hätten sie das Geld in die Hand nehmen müssen, da hätten sie sagen sollen, so, wir gehen jetzt in Richtung Batterie und wir gründen ein neues Unternehmen und dieses Unternehmen kriegt Geld von uns und wir wissen, ja, die werden in den ersten 10, 15 Jahren erstmal kein Geld verdienen. Aber dann.
Geely hat es ja genauso gemacht. Genau, glaube ich, das Beispiel, wenn ich richtig liege, hat es ja Geely mit der Ausgrenzung für Polestar, für die Marke, genauso gemacht. Ne? Die haben die Freiheiten denen gelassen, die haben entwickelt und du siehst, es ist eine mittlerweile erfolgversprechende Marke geworden.
Dazu gehört einfach Mut. Und natürlich, und da gebe ich dir auch recht, Michael, ein Vorstandsvorsitzender, der denkt nicht in 10-Jahres-Abschnitten. Das tut er nicht. Er wäre dumm, wenn er das macht. Auf der anderen, also dumm für ihn selber. Aber für die Firma wäre es halt extremst wichtig, dass diese Menschen, die da entscheiden, zum Beispiel in Familienunternehmen, wo das eben geht, ich denke da zum Beispiel an andere Firmen, ich denke da an den Europapark zum Beispiel, die sehr, sehr weit denken, also in Jahrzehnten nach vorne. Das wäre unheimlich wichtig für so eine Marke wie eben Mercedes oder BMW oder, wobei BMW ist ja auch familiengeführt, oder eben VW. Aber da gebe ich dir auch recht, Michael, das funktioniert halt nicht, weil die eben an die Aktionäre denken müssen, dass die ihre, wobei ich habe noch nie von meinen Tesla-Aktien irgendeine Dividende bekommen und ich bin trotzdem nicht unglücklich. Weit davon entfernt, dass ich da unglücklich bin. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem ganzen Geld, was ich mit Tesla verdiene.
Ich gebe dir nachher mal eine Kontonummer.
Ja, meine Bank hat mich vor kurzem angerufen und hat gesagt, Mensch, Herr Brunel, sollen wir nicht ein zweites Konto eröffnen? Wir haben keinen Platz mehr auf dem Konto, was Sie da haben. Das ist einfach voll. Ja. Nein, ganz so ist es leider nicht. Ich habe nicht genug Aktien. Nee, aber es wäre schon wichtig, dass eben an der Spitze solcher Konzerne Menschen sitzen, die eben auch in 10-Jahres-Schritten denken können oder die eben auch mutig sind und innovativ sind. Und das gibt es eben in Deutschland nicht, weil... Jetzt stell dir doch mal vor, du wärst jetzt der Chef von VW. Du möchtest jetzt Entscheidungen treffen, die der Belegschaft wehtun, die den Aktionären wehtun, die der Politik wehtun, ja, die ja auch bei VW mitmischt. Ja, wie sollst du das denn machen, wenn du allen wehtust, dann geht ja niemand mit. Du hast einfach nicht die Chance, auch nur ansatzweise in die richtige Richtung zu gehen, weil du überall Bremse hast. Und du sagst, die Gewerkschaften, verstehe ich, ich stehe ein bisschen anders zu Gewerkschaften, ich bin ein alter SPDler, wobei ich bin aus der Partei ausgetreten.
Du bist aber, das Volt,
Ich bin jetzt bei Volt, genau. Aber es ist einfach so, dass natürlich auch die Rechte der Arbeitnehmer, die ja für die ganze Situation überhaupt nichts können, die haben ja diese Entscheidung nicht getroffen, auch in irgendeiner Form gewahrt werden. Ich gehe aber auch d'accord, dass es natürlich Einschnitte geben muss und dass man die vielleicht sogar relativ rücksichtslos machen muss, weil sonst die ganze Firma untergeht. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob es VW in dieser Form, in diesen Besitzdingern und Mercedes und auch BMW, ob es die in 10 Jahren so noch geben wird. Und ich fürchte fast, dass es nicht der Fall sein wird, wenn sie jetzt nicht ganz, ganz schnell die Kurve kriegen. Und da sehe ich relativ schwarz. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Jessica,
also,
wie du
es siehst. Also ganz ehrlich, wir als E-Mobilisten haben doch schon seit vielen Jahren eigentlich darauf hingewiesen, genau, dass dieser Punkt eintreffen wird. Ja. Und alle haben wir die Facebook-Postings gesehen, VW investiert 60 Milliarden in Verbrenner, wir E-Fuels sind im Kommen. Und das ist doch alles mit dem Lobbyismus gleichzusetzen. Und am Ende des Tages versuchten sie jetzt noch irgendwie den Letzten zu überzeugen, dass E-Mobilität einfach Mist ist. Die Chinesen machen es vor und Deutschland, hast du selber von gesagt, ist ein Winzling im Weltgeschehen. Ja, wir haben tolle Ingenieure, aber wir Immobilisten versuchen doch schon seit Jahren darauf hinzuweisen. Und ich glaube einfach, ja, der Zenit ist übersprungen.
Wenn du mal in China warst, ja, in einer Großstadt in China, ich weiß nicht, ob du jemals in China oder in Asien warst, wenn du in China warst und auf einer Straße läufst, ja, auf einer Straße läufst, die sehr breit ist, ich sag mal so 60, 70 Meter breit ist und da so viele Menschen drauf sind auf dieser Einkaufsstraße in der Innenstadt, dass du nicht umkippen kannst, ja, ein Meer von Menschen, dann verstehst du einfach, du verstehst dann zum ersten Mal, man muss es tatsächlich erleben, nicht nur sehen, man muss es erleben, wie groß dieser Markt ist in China, ja, also ja. Wir reden da von 1,4 Milliarden Menschen. Wir haben gerade mal 80 Millionen. Ja? Wie groß die Märkte sind. Und bei uns haben ja alle schon ein Auto, in China nicht. Die wollen jetzt ein Auto. Und da merkst du einfach, wie groß der Markt ist. Und dann hinzugehen und zu sagen, ja, ist ja schön, dass ihr habt ja bisher unsere Autos gekauft. Das ist doch super, das macht ihr jetzt bitte weiter so. Und dann nicht zu sehen, dass die Chinesen irgendwann sagen, du, also das Produkt ist ja ganz nett, aber wir haben was viel Besseres und das kriegen wir selber hin. Verzieh dich, ja, macht, dass du Land gewinnst, und das machen die Chinesen gerade, wenn das jemand nicht sehen kann, dann frage ich mich, also ich bin ja wirklich, ich bin ein ganz normaler Bürger, ich habe ein normales Wirtschaftsverständnis, sage ich jetzt mal, ich habe zwar Wirtschaft mal studiert, aber auch nur 2, 3 Semester, ich habe jetzt ein eigenes Unternehmen, wenn ich das schon vor 10 Jahren sehe, dann frage ich mich schon, warum das andere, die dafür bezahlt werden, und zwar üppig bezahlt werden, viel, viel mehr Geld verdienen, als ich es jemals tun werde, warum die das nicht sehen und immer noch Entscheidungen treffen, die einfach falsch sind. Ich weise nochmal darauf hin, ich habe es ja gerade gesagt, es gibt viele Dinge, die da eine Rolle spielen, gerade bei VW ist es besonders übel, und trotzdem muss man doch jetzt kapieren, entweder wir kriegen jetzt die Kurve oder wir sind weg vom Fenster.
Ja,
so wie
Kodak, da passt ja auch der Ausspruch, den man ja eigentlich immer wieder hört, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und genau das macht die deutsche Immobilienindustrie ja gerade sehr gut vor.
Ja.
Also du hast mich ja eben fragen wollen eigentlich, wie mein Standpunkt dazu ist oder wie mein Antwort
ist. Ich wollte dich
ist.
Fragen, wärst du gerne Chefin von VW jetzt?
Um Gottes Willen, bitte nicht. Das liegt aber einfach daran, dass ich als Mensch überhaupt nicht als Chefin taugen würde. Okay. Und ich auch, also da stimme ich auch Michael zu, ich möchte eigentlich in keiner Entscheiderposition sitzen, in der Höhe, ja, wie das da in so einem Unternehmen halt ist. Aber also ich sehe es halt, wie du schon sagst, die Chinesen, die sagen halt, wir können das besser, wenn ihr es nicht macht. Und dann machen wir es halt einfach. Und so schafft sich im Prinzip die deutsche Automobilindustrie am Ende selber ab.
Und Jessica hat jetzt gerade mit Sprüchen angefangen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, das ist richtig. Hinzu kommt aber auch, eine Entscheidung dafür ist immer irgendwo gegen. Und wir müssen uns mal vorstellen, wenn VW ganz früh jetzt hätte auf Elektromobilität gesetzt, was das hätte schon für ein Ausmaß an Vernichtung von Arbeitsplätzen gehabt, zum Beispiel Bosch. Ich war jetzt noch vor 3 Jahren das letzte Mal auf einer Automobilausstellung, und da hat Bosch einen riesen Stand gehabt. Und die wollten wieder klar machen, dass sie jetzt noch bessere Möglichkeiten haben, Diesel zu filtern. Wo ich dann stehe und denke, hey, ich fahre schon seit 4 Jahren elektrisch. Was macht ihr hier? Aber eine Entscheidung von VW, BMW oder Mercedes hätte ja dazu beigetragen, dass diese Zulieferindustrie schon massiv Arbeitsplätze hätte verloren.
Und jetzt verlieren sie halt jetzt.
Bitte?
Dann verlieren sie die Arbeitsplätze halt jetzt, ein paar Jahre später.
Ja, und jetzt wird es aber richtig alle. Böse. Und das versuchen wir YouTuber und Podcaster und Redaktionäre. Und alle versuchen das ja schon seit vielen Jahren zu sagen, du, auf die kleinen Leute hört man nicht. Das Management denkt immer in 5-Jahres-Schritten. In 5 Jahren muss er noch einigermaßen gut dastehen. Und das ist der große Fehler. Also wir sind völlig über der Zeit. Aber das
Professor,
war eine anregende
Serie. Ich muss noch eine Anmerkung machen. Professor Stefan Bratze, der ist ja mittlerweile in vielen dieser Sendungen.
Ja, den habe ich letztens gerade persönlich.
Der macht das auch immer ganz gut. Der sagt das ja auch klar. Sagt er, wenn man den Einstieg wagt, verliert man einige tausende Arbeitsstellen. Wenn man es nicht mag, verliert man eine komplette Industrie.
Ja, ganz genau.
Und ich glaube, das ist im Prinzip ein Satz, den kann man auch so stehen lassen.
Den kann man auch wirklich stundenlang zuhören. Ich habe letztens einen sehr langen Vortrag von ihm gehört und das war super interessant.
So, wir haben jetzt lange darüber diskutiert. Michael hat es schon gesagt, wir sind über der Zeit. Aber ich glaube, das hat sich durchaus gelohnt. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere Hörer zu Hause sitzen und sagen, ich will auch was dazu beitragen zu der Diskussion. Das kann man sehr gerne tun.
Wag es dich, Jerome, wag es dich.
Michael, sag's uns mal bitte die E-Mail-Adresse.
Oh shit, mein Akku ist leer. Ich muss gerade hier ganz kurz meinen Akku auffüllen, sonst bin ich gleich.
Dann, Michael, soll ich einspringen?
Spring mal ganz kurz ein, Jessica, bitte.
Ja, aber doch sehr gerne. Also ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an redaktion@i-movotion.de. Und dann erzählt uns, was ihr dazu meint oder vielleicht haben wir genau. Auch Schwachsinn geredet. Dann
ihr könnt es dann schriftlich machen. Michael, ja, habe ich vor der Sendung gefragt, ob er dazu bereit wäre. Michael wäre auch bereit, wenn ihr schriftlich uns was schickt, in unserer Weihnachtsausgabe, die ja am 24. Dezember erscheint, diese E-Mails, die da kommen, vorzusingen. Und das ist, finde ich, eine tolle Sache. Er wird sie dann
was
vorsingen.
Was ihr zu zweit hier so alles besprecht.
Ja, ja, ja. Er wird sie vorsingen. Jede einzelne E-Mail. Jede einzelne E-Mail wird er vorsingen. Und zwar
Jerome, und du spielst
mit verschiedenen. Ich spiele dazu die Ukulele. Und wir werden verschiedene Weihnachtslieder für jede Mail ein anderes Weihnachtslied vernehmen. Und Jessica und Wolfgang, genau, da wollte ich gerade drauf kommen, singen dann den Chor, den Background-Chor dazu. Ich auf der Ukulele und tschüss. Michael singt diese E-Mails.
War total lieb mit euch. So,
also jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir werden noch am 24. Dezember eine Folge veröffentlichen und dann, das sage ich jetzt schon mal im Voraus, werden wir eine zweiwöchige Pause machen. Da werden wir Weihnachten genießen und Silvester und dann sind wir wieder da. Wir haben uns aber entschieden, jetzt mal ein kleines Päuschen zu machen und freuen uns dann aber im neuen Jahr wieder Vollgas zu geben. Dankeschön fürs Zuhören. Wir haben immer mehr Hörer und das freut uns sehr. Wir sind auch zu sehen in YouTube, falls ihr das noch nicht wisst. Natürlich unter dem gleichen Namen. Auch sind wir dabei bei Vorn mit E. Auch da vielleicht mal reinschauen. Und wenn ihr über YouTube guckt, dann könnt ihr sehr, sehr gerne den Daumen nach oben drücken. Und ihr dürft sehr gerne kommentieren, das dürft ihr da natürlich auch. Und ihr dürft diese Klingelglocke da drücken. Ich habe mir sagen lassen, wenn man die Klingelglocke nicht drückt, dann erfährt man nicht alles Neue von uns. Das wäre wirklich traurig. Also drückt auch das Klingelglöckchen, da weiß der Michael mehr Bescheid. Und wenn ihr wollt, ja, drückt das Klingelglöckchen, wenn ihr Michael Scharnberg singen hören wollt. Also
Klingelingeling, hier kommt der Weihnachtsmann.
Ja, da singt er ja schon.
Michael singt sich schon mal ein, wunderbar. Er
singt sich schon mal ein, genau. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter. Wolfgang Paul, Jessica Reichelt, Michael Scharnberg, Dankeschön, dass ihr dabei wart.
Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.
Passt ja auch Jingle Bells dazu, zu der Glocke.
Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells.
Stimmt sich schon mal ein. Super.